Auch von meiner Seite wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, im Haus des Herrn zu sein. Es ist schön, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Es ist schön, dass wir gemeinsam Gott loben. Und ich glaube wirklich, dass heute ein besonderer Tag ist. Wir haben schon oft angeklungen gehört. Wir haben gehört, dass heute Palmsonntag ist. Und Gott sagt, er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und lasst uns, wie wir auch schon gehört haben von Hansi, wirklich diesen Lobpreis in unserem Herzen haben. Diesen Lobpreis wirklich zu Ausdruck bringen, diese Liebe zum Ausdruck bringen. Und es ist wirklich ein Privileg, dass wir uns heute Morgen so frei treffen dürfen. Es ist wirklich ein Privileg, dass wir hierher kommen dürfen, dass wir uns frei versammeln dürfen, dass wir nicht verfolgt werden, dass wir hier in diesen Gottesdienst kommen und Gott gemeinsam loben und preisen dürfen. Und es ist so eine Kraft, wenn wir uns als Einheit versammeln, es ist so eine Kraft, wenn wir ein Herz haben, wenn wir einen Willen haben, wenn wir die gleiche Gesinnung haben, mit dieser gleichen Gesinnung Gott suchen, Gott loben, Gott preisen. Gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, ist es umso wichtiger, dass wir die Gemeinschaft mit den Gläubigen suchen, dass wir die Gemeinschaft mit Gott suchen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Kapitel 10, Vers 25 folgende Worte: Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. In diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir die Gemeinschaft der Heiligen nicht verlassen, dass wir die Gemeinschaft pflegen, dass wir alles daran setzen, dass wir gemeinsam Gott suchen, dass wir in den Gottesdienst kommen, auch wenn es nur zwei oder drei sind oder wenn wir uns zu Hause treffen, dass wir Gemeinschaft miteinander und mit Gott haben. Wir wissen nicht, was für Zeiten kommen werden. Wir wissen nicht, was in der Zukunft alles passieren wird, wie schwer vielleicht Verfolgung uns treffen wird. Deswegen lasst uns diese Zeit noch auskaufen, diese Zeit wirklich sinnvoll nutzen. Ich habe heute Morgen das Privileg und die Ehre, das Wort Gottes zu verkünden. Und wir alle wissen, was für ein Tag heute ist. Wir alle wissen, dass wir uns kurz vor Ostern befinden. Es ist noch eine Woche, nächste Woche haben wir schon Ostern. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn. Und für mich persönlich ist diese Zeit kurz vor Ostern, diese Karwoche, diese Leidenswoche, die ab heute beginnt, wirklich eine besondere Zeit. Weil man sich in dieser Zeit neu bewusst werden lässt, weil man sich in dieser Zeit neu fokussiert, was Jesus wirklich für uns getan hat. Weil man sich ganz bewusst darauf konzentriert und sich darauf ausrichtet, was Jesus für dich, was Jesus für mich gemacht hat. So oft vergessen wir in unserem ganzen Alltag das, was Jesus eigentlich für uns vollbracht hat. So oft leben wir in diesem Alltag und in diesem ganzen Stress und vergessen das Werk, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha verbracht hat. So oft vergessen wir es, dass er für unsere Sünde, für unsere Schuld gelitten hat. Er musste nicht nur körperlich leiden, er hat auch geistig leiden müssen, weil er die Schuld, diese Sünde der ganzen Menschheit auf sich tragen musste. Und heute ist Palmsonntag. Der Palmsonntag ist der Beginn der Karwoche. Es ist der Beginn, man sagt, der letzten Lebenswoche Jesu. In dem Palmsonntag ist Jesus wie ein König nach Jerusalem eingetreten. Ist er wie ein König nach Jerusalem eingezogen. Der Palmsonntag ist der Anfang dieser Woche. Und daraufhin kommen diese bekannten Tage, die wir feiern. Das Gründonnerstag, wo er das letzte Mal mit seinen Jüngern feiert. Karfreitag, wo er gekreuzigt ist, und Ostern. Und ich möchte, dass wir nochmal aus dem Matthäusevangelium den Einzug nach Jerusalem lesen. Wir wollen aus Matthäus 21 die Verse 1 bis 11 lesen. Und dort steht: Als sie nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so spricht: Der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Und als ich mich vorbereitet habe und diese Geschichte nochmals gelesen habe, habe ich diese Geschichte so berührt und so bewegt, weil wir lesen diesen majestätischen Einzug von Jesus nach Jerusalem. Zu Beginn schickt Jesus seine Jünger los, um eine Esel und den Füllen zu holen. Und diese Jünger, die sind einfach gehorsam, sie gehen. Jesus sagt ihnen was, geht, bringt mir diesen Esel und die Füllen. Und sie sind bereit zu gehen. Sie sind einfach gehorsam, ohne es in Frage zu stellen. Sie sind bereit und gehen. Und weiter lesen wir dann von dieser großen Menschenmenge, die ihre Kleider ausbreiteten auf dem Weg, die ihre Kleider hingerichtet haben auf den Weg. Andere nahmen diese Zweige im Johannesevangelium. Ich beschreibe das genau, deswegen heißt es Palmsonntag, weil es Palmzweige waren. Und die Menschen begannen, Jesus zu loben, aus den bekannten Worten aus Psalm 23 und Psalm 118, 26. Dort finden wir diese Worte, Hosianna in der Höhe. Hosianna, dem Sohn Davids. In anderen Stellen, im Lukas-Evangelium, riefen sie sogar König zu ihm. Sie nannten ihn König. Stellt euch mal dieses Bild vor. Diese Riesenmenschenmenge lobt Jesus. Sie breiten ihre Kleider aus. Sie loben ihn. Sie erheben ihn. Es ist wirklich ein Jubelschrei. Diese Palmzweige standen für den Sieg, für diese Freude, weil ihre Erlösung nahte. Stellt euch mal dieses Bild vor, was das für ein gewaltiger Lobpreis gewesen sein muss. Das ganze Volk mit einer Stimme. Viele Menschen haben sich diesen Lobpreis angehängt, weil Jesus war zur damaligen Zeit sehr bekannt. Es wurde überall berichtet über ihn, über seine Wunder, über seine Zeichen, die er getan hat. Im Johannesevangelium lesen wir vor dem Einzug nach Jerusalem die Auferstehung des Lazarus. Stellt euch mal vor, damals ein Toter wacht wieder auf. Was würde das für Schlagzeilen sein? Und viele Menschen haben sich diesem Lobpreis hinzugefügt, weil Jesus bekannt war. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, fand ich dieses Bild so bemerkenswert. Aber in dem gleichen Moment, als ich darüber nachgedacht habe und ich mir das vorgestellt habe, hat mich Gott wieder daran erinnert, dass dieses Volk, dass diese Menschen zu Beginn Gott gelobt haben, zu Beginn Gott gepriesen haben und geschrien haben, Hosianna, und einige Tage später geschrien haben, kreuzige ihn. Das gleiche Volk, was ihn empfangen hat als sein König, hat nur eine kurze Zeit später für seinen Tod gestimmt. Auf der einen Seite haben wir das Volk, das ihn an einem Tag König nennt, das ihn Hosianna nennt. Und auf der anderen Seite haben wir das Volk, das ruft, kreuzig ihn. Als Pilatus das Volk fragte, wen soll ich freilassen? Soll ich Barabbas freilassen oder Jesus? Das Volk schrie, Barabbas, gib uns Barabbas. Und Pilatus fragt, was soll ich mit diesem Mann tun? Ich habe keine Schuld an ihm gefunden. Im Lukas-Evangelium schrie, dass das ganze Volk geschrien hat, kreuzige ihn. Ist es nicht ein gewaltiger Kontrast? Auf der einen Seite dieser Lobpreis, aber auf der anderen Seite schreien sie, kreuzige ihn. Lasst mich euch eins sagen, es gibt einen Unterschied, Jesus nur mit den Lippen zu loben, Jesus nur mit den Worten zu loben und ihm wirklich nachzufolgen, ihn wirklich als sein Herrn und als sein König und als sein Retter in seinem Leben zu haben. Es gibt einen Unterschied. Wir können auch heutzutage mit unseren Lippen Jesus loben. Wir können die schönsten Wörter sagen. Wir können den schönsten Lobpreis bringen mit unseren Lippen. Aber in unserem Herzen haben wir nicht als unseren Herrn, haben wir nicht wirklich als unseren König, folgen wir ihm nicht mit ganzem Herzen nach. Wir können ihn nach außen loben. Manche Leute können so schön loben, wenn der Lobpreis beginnt. Die zeigen, wie groß sie loben können. Die heben alle Hände. Aber im Herzen weiß nur, wie Gott es aussieht. Es ist eine Gefahr, dass man nur mit den Worten Jesus lobt, aber das Herz, das Leben etwas anderes zeigt. In Matthäus 15, Vers 8 sagt Jesus folgende Worte. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das sind harte Worte. Es sind aber klare Worte. Es sind klare Worte, die Jesus spricht. Das Volk nahte sich mit den Lippen, es nahte sich mit dem Mund, aber ihr Herz war weit weg. Das ist die Gefahr, die wir heute auch erleben können, dass wir als Christen Gott nur mit unseren Lippen loben, Jesus nur mit unseren Lippen anbeten, aber unser Herz was ganz anderes zeigt. Unser tiefes Inneres etwas ganz anderes vorgeht. Und ich möchte heute über die wahre Nachfolge sprechen. Ich habe dieses Thema schon seit längerem persönlich auf dem Herzen, weil es mich persönlich bewegt, wieder diese ernsthafte Nachfolge, diese wahre Nachfolge. Wir können Gott loben, aber ihm nicht wirklich nachfolgen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben heute Morgen aussieht. Vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung getroffen, Jesus wirklich nachzufolgen. Vielleicht bist du aber auch eine Person, die diese Entscheidung schon getroffen hat, Jesus nachzufolgen. Da möchte ich die Frage stellen, bist du noch immer so hingegeben in der Nachfolge Jesu, wie du es am Anfang warst? Bist du noch immer so voller Eifer in dieser Nachfolge nach Jesus? Lebst du in dieser wahren Nachfolge? Lasst uns unsere Leben heute Morgen überprüfen und uns die Frage stellen, folgen wir Jesus jeden Tag aufs Neue? Treffen wir diese Entscheidung jeden Tag? Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dich nicht nur mit meinen Lippen loben. Ich will dich mit meinem Leben loben, mit meinem Herzen, mit allem. Ich will dir nachfolgen. Jeder einzelne von uns muss sich diese Frage stellen, ob wir in dieser wahren Nachfolge leben. Lass mich dir eins sagen, wir können gut angefangen haben, aber mit der Zeit können wir immer nachlassen. Aber Gott hat Gnade und schenkt Gnade, dass wir uns ausrichten dürfen, dass wir neu zu ihm kommen dürfen, dass wir neu diese Entscheidung treffen dürfen. Es ist Gnadenzeit. Gott steht mit offenen Armen da und gibt uns diese Möglichkeit, dass wir unser Leben neu ausrichten, dass wir unser Leben neu hingeben. Und ich möchte mit uns anschauen, wie diese wahre Nachfolge aussieht. Während wir uns das anschauen, möchte ich, dass du wirklich dein Leben überprüfst, auch ich persönlich, ob ich in dieser wahren Nachfolge wirklich lebe. Den ersten Punkt, den ich anschauen möchte, ist, wenn wir Jesus nachfolgen, dann verleugnen wir uns selbst und nehmen unser Kreuz auf uns täglich. In Lukas 9, Vers 23 sagt Jesus zu den Jüngern Folgendes. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Es ist einer der bekanntesten Verse, wenn es um die Nachfolge geht. Doch dieser Vers ist so stark, dieser Vers hat so viel zu sagen. Und Jesus verwendet diese Worte nicht nur einmal, er verwendet diese Worte öfters. Wenn mir jemand nachfolgen möchte, dann muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen, täglich. Im Lukas-Evangelium verwendet er es öfters. Im Johannes-Evangelium verwendet er es. In jedem Evangelium verwendet er es. Und nicht nur einmal. Weil Jesus diese Wichtigkeit dieser Entscheidung, weil Jesus diese Wichtigkeit dieser Nachfolge erkannt hat und es uns mitgibt. Lasst mich euch eins sagen, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen müssen, dann müssen wir diese Entscheidung jeden Tag aufs Neue treffen. Jeden Tag. Jesus sagt nicht nur, triff diese Entscheidung, folge mir nach, verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Er sagt, jeden Tag, täglich. Wir können uns nicht einmal dafür entscheiden und sagen, das reicht, ich habe mich einmal dafür entschieden. Nein, jeden Morgen, wenn du aufwachst, wenn Gott die Gnade schenkt, dass du den Tag erlebst, dann sollten wir uns entscheiden dafür, ihm wirklich nachzufolgen. Und Jesus erwähnt in diesem Vers zwei wichtige Punkte. Zu Beginn verwendet Jesus diesen Satz, verleugne er sich selbst. Und es ist interessant zu sehen, was dieses Verleugnen im Urtext bedeutet, was dieses Verleugnen wirklich, was für ein Wort da verwendet wurde. Das griechische Wort im Urtext für das Verleugnen ist das Wort aperneomai. Und dieses Wort verleugne bedeutet so viel wie verwerfen, ignorieren und verleugnen. In anderen Worten sagt Jesus, wer mir nachfolgt, der soll sich selbst verwerfen, der soll sich selbst ignorieren, der soll sich selbst verleugnen. Wenn mir jemand nachfolgen möchte, dann muss er bereit sein, seinen eigenen Willen aufzugeben. Dann muss er bereit sein, seine eigenen Wünsche aufzugeben. Er muss sogar bereit sein, sich selbst zu ignorieren, sich selbst zu verwerfen, sich aufzugeben. Sich selbst zu verleugnen bedeutet, dass wir uns selbst aus dem Mittelpunkt aufgeben und dass wir Jesus Christus als unseren neuen Mittelpunkt in unserem Leben setzen. In unserem Weltbild, in unserem humanistischen Weltbild geht alles um den Menschen. Der Mensch ist der Mittelpunkt, der Mensch ist das Zentrum. Es geht alles nur um den Menschen. Hauptsache, der Mensch lebt gut, der Mensch hat alles, der Mensch hat die beste Technologie. Hauptsache, mir geht es am besten. Das ist, was die Welt spricht. Hauptsache, ich erfülle meine Träume. Hauptsache, ich erfülle meinen Willen. Meine Wünsche, das, was mir dient. Aber Jesus sagt das Gegenteil. Jesus sagt, wenn mir jemand nachfolgen möchte, dann muss er bereit sein, sein Leben zu verwerfen. Das sind harte Worte. Da muss er bereit sein, sich selbst zu ignorieren. Wir verwerfen dieses alte Ich, das sich nur egoistisch auf sich selbst konzentriert hat, die sich nur egoistisch auf sich selbst fokussiert hat und immer nur geschaut hat, was kann ich haben, was kann ich haben, was kann ich kriegen. Man kann es auch mit diesem Bild des Königs vergleichen. Man übergibt sein Leben, man übergibt sein ganzes Leben Jesus und Jesus ist nun der Herr des Lebens. Jesus ist nun der König des Lebens. Und nicht mehr, was wir wollen, ist das Wichtige, sondern was Jesus will. Was der Herr will, was unser König möchte, weil Jesus Christus der König meines Herzens ist, weil Jesus Christus der Herr meines Herzens ist. Wir müssen diese Entscheidung täglich treffen, uns selbst zu verleugnen. Und ich weiß, dass es schwer ist, dass es oftmals hart ist, die eigenen Wünsche, die eigenen Träume, den eigenen Willen aufzugeben. Ich weiß, dass es hart ist. Aber hier in dieser Welt geht es nicht um unser Wohlergehen. Wir sind nicht für Ewigkeiten hier. Wir sind nicht unser ganzes Leben lang, wir sind nicht für Ewigkeiten auf dieser Welt. Es ist eine kurze Zeit, in der wir auf dieser Welt sind. Aber die entscheidet, ob wir dann in Ewigkeit mit Jesus sein werden. Dort wird es uns gut gehen. Dort werden keine Tränen mehr sein, kein Schmerz, kein Leid, keine Sünde mehr. Dort ist dieser Ort, der vorbereitet ist. Aber wir müssen diese Entscheidung treffen, uns selbst zu verleugnen hier auf der Erde. Dass wir uns selbst aus dem Zentrum nehmen, dass wir sagen, nicht mehr ich, Gott. Nicht das, was ich will, ist das Wichtige, sondern was du willst. Unser Fleisch, dieses Sündhafte, das ist durch den Sündenfall bei Adam und Eva gekommen. Und jeder Mensch hat mit diesem Fleisch zu kämpfen. Jeder Mensch hat mit diesen Lüsten des Fleisches zu kämpfen, mit diesem Willen, das zu tun, was dem Fleisch wohlgefällt. Aber sich selbst aufzugeben, gehört auch gegen dieses Fleisch anzukämpfen. Dass man sagt, nicht mehr das, was mein Fleisch möchte. Ich ignoriere das, ich verwerfe das. Und ich gebe mich ganz hin zu Jesus. Ich gebe mich ganz hin für Jesus. Und ich möchte uns die Frage stellen heute Morgen. Sind wir ganz hingegeben für Jesus? Verleugnen wir uns? Ignorieren wir unseren eigenen Willen? Verwerfen wir unseren eigenen Willen, unsere Träume vielleicht? Ist unser Wille, unser eigener Wille, unser fleischliches Verlangen kostbarer als Jesus? Es ist ein Preis, den wir bezahlen müssen, ich weiß es. Es ist ein Preis, den wir bezahlen müssen, wenn wir Jesus nachfolgen möchten. Aber es lohnt sich. Jesus sagt in Lukas 14, 26 folgendes: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wir lesen diese Verse oftmals und bei mir ist es oftmals so, dann liest man diese Verse und man denkt drüber nach, boah, das sind echt krasse Worte, das sind echt harte Worte. Soll ich jetzt wirklich meinen Bruder hassen, soll ich meine Mutter hassen? Nein, Jesus redet nicht von diesem Hassen. Das, was er meint, ist, dass wir nicht unser Leben oder das Leben anderer höher stellen als Jesus, sondern dass Jesus das Wichtigste ist. Das griechische Wort, was auch dort im Urtext verwendet wird, wird übersetzt oder man kann es definieren, wenn wir Sachen wichtiger, höher oder mehr lieben als Jesus. Das Hassen bedeutet nicht, dass wir jetzt uns selbst hassen müssen, dass wir in Selbstverdammung leben müssen oder unseren Bruder hassen. Nein, nein, nein. Es bedeutet aber, dass wir nichts höher achten sollen, dass wir nichts wichtiger achten sollen, dass wir nichts mehr lieben sollen. Nicht mal unser eigenes Leben, aber Jesus. Das Zweite, das Jesus im ersten Vers in Lukas 9, 23 sagt, ist, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Viele Menschen tragen heutzutage eine Kreuzkette oder tätowieren sich Kreuze, aber die verstehen nicht mal, was das Kreuz bedeutet. Es ist wie eine Mode geworden. Ja, ich habe jetzt auch ein Kreuz und der hat auch ein Kreuz. Sind wir zusammen, wir haben beide ein Kreuz. Aber sie wissen nicht mal, was es wirklich bedeutet, das Kreuz zu tragen. Das Kreuz stand damals für den Tod. Zu Zeiten Jesus war das Kreuz, wenn nicht fast sogar die grauenvollste Art zu sterben. Das Kreuz stand für den Tod und für keinen einfachen Tod, für keinen leichten Tod. Selbst Jesus musste das Kreuz tragen. Selbst Jesus ist ans Kreuz gegangen für unsere Sünde. Und Jesus fordert uns auf, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Was das wirklich bedeutet, unser Kreuz auf uns zu nehmen, bedeutet, dass wir für diesen alten Menschen, für die fleischlichen Begierden gekreuzigt sind, dass wir tot sind, dass wir nicht mehr nach dem Fleisch leben, dass wir nicht nach diesem Verlangen leben, sondern dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, dass wir diese Sachen kreuzigen, dass wir sterben für die Sünde. Wie ich anfangs oder vorher erwähnt habe, durch den Sündenfall im Garten Eden ist die Sünde gekommen und jeder Mensch hat damit zu kämpfen, jeder Mensch hat dieses Fleisch. Doch Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr euer Kreuz auf euch nehmen. Dann müsst ihr eine bewusste Entscheidung treffen, dass ich sage, ich kreuzige mein Fleisch. Nicht wortwörtlich, aber im geistlichen Sinne gemeint. Ich kreuzige mein Fleisch, ich bin tot. Ich sterbe für diese Sachen. Ich will nicht mehr mit der Sünde zu tun haben. In Galater 2, Vers 20 sagt Paulus so bemerkenswerte Worte zu den Galatern. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Stellt euch mal diese Aussage vor. Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin in Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe. Nicht mehr das, was mein Fleisch möchte. Nicht mehr das sündhafte Verhalten. Sondern Christus lebt in mir. Ich habe die Entscheidung getroffen, mein Fleisch zu kreuzigen, tot für die Sünde zu sein. Paulus hat sein Fleisch, sein Verlangen, seine Begierden gekreuzigt. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und auch wir müssen diese Entscheidung treffen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Lasst mich euch eins sagen, diese Selbstverleugnung, dieses Selbstverleugnen und das Kreuz auf sich nehmen, das geht Hand in Hand. Wir können nicht sagen, wir verleugnen uns selber, aber das Kreuz nehmen wir nicht auf uns. Es geht Hand in Hand. Du achtest dein Leben nicht mehr so wertvoll. Du achtest es wertvoll, Jesus nachzufolgen. Du lebst nicht mehr für deine Sünden, für deine Verlangen, für deine bösen Begierden, sondern du lebst für Christus. Und ich habe mich gefragt, wo ich das vorbereitet habe im Gebet, wenn wir doch wirklich alle jeden Tag diese Entscheidung treffen würden, uns selbst zu verleugnen, unser Kreuz auf uns zu nehmen, dann hätte die Sünde doch keine Macht mehr über uns. Dann hätte doch diese Sünde nicht mehr diese starke Kraft über uns. Die Sünde hat am Kreuz auf Golgatha durch den Tod Jesu die Macht verloren. Wir müssen das jeden Tag tun. Ich habe letztens auch mit einem Freund geredet. Wir haben auch gesagt, es ist so wichtig, dass wir das jeden Tag tun. Weil wenn wir es nicht jeden Tag tun, dann besteht die Gefahr, dass diese Sünden, diese toten Glieder wieder zum Leben kommen. Paulus schreibt an die Kolosser, ihr seid gestorben mit Christus, aber er schreibt weiter in Kolosser 3, tötet die Glieder. Es ist ein Kampf, den wir jeden Tag kämpfen müssen, dass wir diese Glieder nicht wieder aufpochen lassen, dass wir dieses alte, sündhafte nicht wieder heranwachsen lassen. Deswegen müssen wir es jeden Tag treffen, diese Entscheidung. Es reicht nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Wir müssen wirklich das Kreuz auf uns nehmen und Jesus nachfolgen und selbst verleugnen. Und das Zweite, was ich mit uns anschauen möchte, wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Zur damaligen Zeit, vor 2000 Jahren, da war es das Größte, und es war die größte Ehre für einen jungen Mann, wenn ein Rabbi ihn gerufen hat. Für uns heutzutage ist es vielleicht das Größte, wenn wir an eine richtig bekannte Universität gehen oder einen super Abschluss haben oder einen Master haben. Aber zur damaligen Zeit war es für einen jungen Mann die größte Ehre, wenn ein Rabbi ihn gerufen hat, ihm nachzufolgen. Weil er konnte von diesem Rabbi lernen. Er konnte diesem Rabbi, diesem Gelehrten Fragen stellen. Der Rabbi war nicht distanziert von ihm, wie es vielleicht mit den Pharisäern und Schriftgelehrten war, sondern er konnte von ihnen lernen. Er konnte diese Nähe suchen. Und wir sehen dieses Prinzip auch schon im Alten Testament. Gott hat zu Mose gesprochen, dass er sich Josua auserwählen soll. Und ich glaube, dass Josua von Mose so viel gelernt hat. Wer war mit Mose im Zelt der Begegnung? Josua, im 4. Mose. Was steht von Josua? Josua wich nicht aus dem Zelt der Begegnung. Josua war im Zelt der Begegnung. Er lernte von Mose, wie wichtig es ist, diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Er lernte von Mose. Oder schauen wir uns Elia an. Elia beruft den Propheten oder den späteren Propheten Elisa, um ihn als Nachfolger für den Prophetendienst vorzubereiten. Durch Gottes Gnade und durch Gottes Hilfe natürlich. Aber diese Menschen, die hatten Vorbilder, sie hatten Lehrer, die ihnen Wissen beigebracht haben, die ihnen wichtige Sachen beigebracht haben und sie wurden ihnen immer ähnlicher. Und genauso ist es mit Jesus Christus. Wenn wir ihm wirklich nachfolgen, wenn er unser Meister ist, wenn er unser Rabbi ist, dann lernen wir von ihm und dann werden wir ihm immer ähnlicher. Wir können nicht sagen, wir folgen Jesus nach, aber wir bleiben gleich. Wir können nicht sagen, wir folgen Jesus nach, aber mein Charakter ändert sich nicht, meine Verhaltensweise ändert sich nicht. Dann folgen wir Jesus nicht wirklich nach. Denn wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, dann verändert sich unser Charakter. Dann werden wir ihm immer ähnlicher. Natürlich sollte jeder Bereich unseres Lebens ihm immer ähnlicher werden. Jeder Bereich. Aber ich möchte mit uns drei Bereiche anschauen, die ich für wichtig empfinde, in denen wir immer ähnlicher werden sollten wie Jesus. Und den ersten Bereich, den ich mir anschauen möchte, ist, weil Jesus war voller Liebe. Jesus war in seinem Leben voller Liebe. Jesus ist voller Liebe. Jesus war die Liebe in Person. Jesus war bereit, den Himmel zu verlassen und für unsere Schuld und für unsere Sünde zu sterben. Es gibt keine größere Liebe als die, die Jesus Christus für dich, für mich, für uns hatte. Er ist der Inbegriff der Liebe. In Johannes 15, Vers 13 steht Folgendes geschrieben: Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Es gibt keine größere Liebe als die Liebe, die Jesus hat. Jesus hat sich zu seinen Lebzeiten um die Menschen gekümmert, um die sich keiner kümmern wollte. Wer hat die Aussätzigen geheilt? Zur damaligen Zeit die Aussätzigen, die waren vom Volk verbannt. Die waren wie Abschaum vom Volk. Aber Jesus liebte diese genauso, wie er dieses andere Volk liebt hat. Er liebt diese genauso, wie er uns liebt. Jesus heilte diese Aussätzigen. Keiner wollte mit ihnen in Kontakt treten. Jeder wollte auf Distanz bleiben, aber Jesus näherte sich ihnen und heilte sie, weil er sie liebte. Zu seinen Lebzeiten, wer ging ins Haus des Zachäus, des Zöllners? Waren es die Schriftgelehrten? Nein. Es war Jesus. Jesus hat sich ihm angenommen. Jesus hat gesagt, Zachäus, steig vom Baum runter. Ich möchte heute in deinem Haus Gast sein oder ich möchte heute in deinem Haus Speise mit dir haben, Gemeinschaft mit dir haben. Weil er ihn liebte. Die Zöllner wurden von beiden Volksgruppierungen damals gehasst. Von den Juden oder von dem Volk Israel, weil sie so hohe Steuern hatten, aber von den Römern, weil die Römer sie auch nicht mochten. Aber Jesus verändert es. Jesus geht zu ihm ein, weil er ihn liebte. Jesus hat sich um diese Menschen gekümmert. Jesus liebte diese Menschen. Jesus liebte sie, genauso wie er mich und dich liebt heute Morgen. Es sind nur einige Ereignisse, die diese Liebe Jesu zeigen. Doch das größte Zeichen seiner Liebe war das Kreuz, wo er für uns gestorben ist, wo er für uns und für unsere Schuld gestorben ist. Das war das größte Zeichen der Liebe, dass er bereit ist, für uns zu sterben. Dass er bereit war, diese ganze Schmach, diese ganze Schande, diese ganzen Schmerzen auf sich zu nehmen. Lass mich dir eins sagen, er liebt dich so sehr. Wenn du zweifelst und wenn du Gedanken hast, dass er dich nicht liebt, dann erinnere dich nur an das Kreuz, weil er dort für dich und für mich gestorben ist. Und wisst ihr, was ich bemerkenswert finde? Selbst als er am Kreuz hing, selbst als er an dem Kreuz hing und das Volk über ihn spottete, das Volk seine Kleider verteilte und damit losgespielt hat, sagt er in Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In dem Moment, wo er am Kreuz hing und die Menschen sich lustig gemacht haben über ihn, die Menschen ihn bespottet haben, ihn bespuckt haben, seine Kleider verteilt haben, als wäre es wertlos, als wäre es Dreck, hat er trotzdem eine Liebe für diese Menschen und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und durch unsere Nachfolge, nach Jesus, sollte diese Liebe in unserem Herzen wachsen. Sollten wir immer mehr diese Liebe in uns tragen. Wir alle kennen das höchste Gebot. Ich möchte es nur kurz ansprechen. In Lukas 10, Vers 27. Er beantwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und mit deinem ganzen Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. Diese Liebe muss immer mehr wachsen in uns. Diese Liebe gegenüber Gott, diese Liebe gegenüber den Menschen muss Tag für Tag in dieser Nachfolge wachsen. Sie entsteht durch diese Nachfolge, durch diese Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben, durch die Gemeinschaft des Gebetes, durch die Gemeinschaft mit dem Wort. Diese Liebe muss sichtbar sein und muss zunehmen. Sie kann nicht gleich bleiben. Ein Pastor hat es mal so verglichen, entweder wir wachsen oder wir nehmen ab. Aber du kannst nicht immer am gleichen Punkt bleiben. Du kannst nicht immer sagen, bei mir verändert sich gar nichts, ich bin jetzt schon so 2-3 Monate eigentlich am gleichen Punkt. Nein, entweder wächst du oder du nimmst ab oder du schrumpfst. Deswegen muss diese Liebe in unserem Leben immer mehr und mehr wachsen. Wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen, wenn wir sagen, du lebst in dieser Nachfolge, möchte ich dich fragen, ist diese Liebe in deinem Herzen? Wächst diese Liebe in deinem Herzen? Liebst du Gott? Liebst du deinen Nächsten? Bist du bereit, dich mit denen abzugeben, mit denen keiner etwas zu tun haben möchte? Bist du bereit, die Extrameile zu gehen für den Nächsten? Wenn wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen, dann ist diese Liebe in uns vorhanden. Dann wächst diese Liebe und wird immer stärker und stärker. Den zweiten Punkt, den ich mit uns anschauen möchte, den ich so stark finde, ist, dass Jesus demütig war. Jesus war voller Demut in seinem Leben. Auch hier können wir wieder sagen, dass er der Inbegriff der Demut war. Dass er diese Demut verkörpert hat. Sein Leben hier auf Erden war geprägt von Demut. Wir möchten eine kurze Stelle anschauen, die mich echt berührt hat. Wir wollen uns gemeinsam die Fußwaschung der Jünger anschauen. Und zwar steht sie in Johannes 13. Ich möchte zu Beginn die Verse 4 und 5 lesen. Johannes 13, 4 bis 5. Stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit denen er umgürtet war. Dieses Ereignis ist passiert am Gründonnerstag. Das kommt in der nächsten Woche sozusagen. Als Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern hatte, da wusch er ihnen als Zeichen der Demut, als Zeichen des Dienens die Füße. Stellt euch mal vor, der Sohn Gottes, dem alle Vollmacht gegeben wurde auf Erden, kommt herunter und wäscht den Jüngern, wäscht normalen Menschen die Füße. Ich kenne keinen Herrscher oder keinen König in der Geschichte, der das gemacht hat. Ein König hatte immer nur Diener um sich, die ihm alles gemacht haben. Aber Jesus ist nicht wie die Herrscher dieser Welt. Jesus ist nicht von dieser Welt. Jesus war voller Demut. Dieser Akt der Fußwaschung, es war so ein großes Zeichen für die Demut. Und Jesus dient uns da als Beispiel. Jesus dient uns da als Beispiel voran. Weil wenn wir in dem Kapitel weiterlesen, sagt er ab Vers 12 bis 15 folgendes. Nachdem er nun die Füße gewaschen hat und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus hat es uns als Vorbild gegeben, dass wir einander dienen, dass wir einander in Demut dienen. Er gibt uns diesen Befehl, dass wir diese Haltung, dass wir dieser Haltung der Demut, diesem Akt der Demut gehorsam gegenüber sind. Wir sollten demütig gegenübereinander sein. Den anderen sollten wir höher achten als uns selbst. Paulus schreibt zu den Philippern, Philipper 2, achtet den anderen höher als euch selbst. Das sollte in unserem Leben sichtbar sein, dass wir demütig sind. Dass wir sagen, es geht nicht um mich, es geht um den Nächsten. Nicht ich muss derjenige sein, der bedient wird, sondern ich will derjenige sein, der dient. Wenn selbst Jesus uns als Vorbild in allen Bereichen gilt, seinen Jüngern gedient hat, in Demut, sollten wir nicht auch in Demut dienen, wenn wir ihm nachfolgen? Sollte diese Demut nicht auch in unserem Leben sichtbar sein? Es ist wichtig, dass wir diese wahre Demut von Jesus lernen und in dieser Nachfolge immer weiter an uns heranwächst. Wie schnell ist es, dass wir stolze Gedanken bekommen, dass wir uns erheben über unsere Nächsten? Es kann jedem geschehen. Wie schnell denkst du, boah, der andere, der nimmt es ja nicht so ernst, da bin ich ja schon gut dran. Wie oft erhebst du dich über deinen Bruder oder über deine Schwester? Du musst es nicht aussprechen, aber in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Auch ich, wie oft können wir in diese Gefahr kommen? Deshalb ist es wichtig, dass wir von Jesus lernen, demütig zu sein. Dass wir ihn als Vorbild nehmen in der Demut. Und den letzten Punkt, in dem wir Jesus immer ähnlicher werden sollten, ist der Gehorsam, den Jesus hatte. Jesus, sein Leben war geprägt von Gehorsam. Er war gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Er war gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Als Jesus versucht wurde in der Wüste vom Teufel, war er gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Er wusste, was in dem Wort Gottes steht. Er wusste, was er zu tun hat. Der Feind wollte ihn zum Fallen bringen. Der Teufel wollte in dieser 40 Tage in der Wüste, in dieser Versuchung, zum Fallen bringen. Aber Jesus war gehorsam. Er wusste, was das Wort Gottes sagt. Er wusste, steht geschrieben. Du sollst deinen Gott nicht herausfordern, als der Teufel ihm gesagt hat, dass er springen soll von der Brücke oder von dem Tempel. Jesus war gehorsam bis zu seinem Tod auf Golgatha. Jesus unterordnete sich dem Willen Gottes und war gehorsam. Es war Jesus wichtiger, gehorsam gegenüber Gott zu sein, als seinen eigenen Willen. Als Jesus im Garten Gethsemane war und kurz vor dem Verrat stand oder vor dem Verratsjuda stand, betet er folgende Verse. Wir haben die oft gehört, aber ich liebe diese Verse in Lukas 22, Vers 42. Und er sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was für eine Aussage ist es? Mich berührt diese Aussage so oft, jedes Mal, wenn ich sie lese. Vater, wenn es möglich ist, dann mach einen anderen Weg. Aber nicht das, was ich will, sondern das, was du willst. Das, was du willst, ist mir wichtiger. Ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte dir gehorsam sein. Weil im Gehorsam Segen liegt. Wir alle wollen oftmals Segen, die Segnungen erreichen. Wir fragen uns, warum bin ich nicht gesegnet? Bist du gehorsam gegenüber Gott? Oftmals fühlen wir uns so schlecht und sagen, boah, ich fühle mich so kaputt und alles. Dann stell dir die Frage, warst du gehorsam? Es ist wichtig, dass wir in dieser Nachfolge Jesus immer ähnlicher werden in dem Gehorsam. Ich möchte langsam zum Schluss kommen. Lasst uns Menschen sein, die Jesus nicht nur mit den Lippen bekennen, die Jesus nicht nur loben, sondern lasst uns wahre Nachfolger Jesu sein. Lasst uns wahre Nachfolger sein, die Jesus an erster Stelle ihres Lebens haben, die bereit sind, sich täglich zu verleugnen, täglich das Kreuz auf sich zu nehmen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und ich glaube, wir alle kennen unser Leben am besten, wir alle kennen oder wissen, wie wir stehen in der Nachfolge. Wir müssen unsere Leben überprüfen und uns vielleicht neu ausrichten. Vielleicht, wenn du sagst, ah, ich bin eigentlich gut dabei, gut, dann halte daran fest und arbeite daran, dass du weiterhin wächst. Wenn du vielleicht sagst, ich war mal in dieser Nachfolge, ich war mal so hingegeben in dieser Nachfolge, ich bin es heute nicht mehr so, wie ich es einmal war, dann gibt es Gnade. Dann kannst du vor Jesus kommen, dann kannst du aufrichtig vor Jesus kommen. Aber lasst uns nicht so weiterleben wie bisher. Lasst uns nicht einfach nur mit unseren Lippen loben und preisen. Aber unser Herz und unser Leben zeigt etwas anderes. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und als ich mich vorbereitet habe, bin ich auf eine Stelle gestoßen. Man kennt es oftmals, liest man durch die Bibel und man kennt die Stellen und liest einfach durch. Aber diesmal hat es mich von Neuem so berührt. Und zwar steht sie in Offenbarung 7, die Verse 9 bis 10. Und da steht, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie rief mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Es wird eines Tages in Ewigkeit den wahren Lobpreis geben. Wie Hansi es auch erwähnt hat, der Lobpreis hier auf Erden, der war begrenzt, aber es wird eine Zeit geben in Ewigkeit, wo wir auch Palmzweige halten werden, was diesen Sieg, diese Freude repräsentiert, reingewaschen in weißen Kleidern und Gott loben. Und dieser Lobpreis, der wird für immer bleiben. Dieser Lobpreis wird in Ewigkeit sein. Aber dass wir dort hinkommen an diesen Ort, müssen wir hier auf der Erde Jesus nachfolgen. Müssen wir hier auf der Erde Jesus annehmen als unseren Herrn und Erlöser und ihm täglich in dieser Nachfolge dienen. Wir können aufstehen, ich möchte noch beten. Ich bitte dich wirklich, dass du dein Leben überprüfst jetzt, dass du nicht gleich, wie du gekommen bist, nach Hause gehst, sondern dass etwas in dir verändert ist, dass etwas in dir verändert wird. Jesus ist bereit, Jesus steht mit offenen Armen da. Er liebt dich so sehr, ich kann es nicht in Worte fassen, wie sehr er dich und mich liebt. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Ich danke dir dafür, dass du für uns gekommen bist auf die Erde, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld, für unsere Sünde, Herr Jesus, gestorben bist, dass du das größte Zeichen der Liebe gezeigt hast, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, für deine unbeschreibliche, für deine unfassbare Liebe, Herr, für jeden Einzelnen, Jesus. Ich bitte dich, dass wir diese Liebe erkennen, Herr Jesus, dass wir dir nachfolgen, Herr, dass wir dich annehmen als unseren Herrn, dass wir dich annehmen als unseren Erlöser, Herr Jesus. Du siehst jeden Einzelnen, Herr Jesus, der in der Nachfolge, Herr Jesus, nicht mehr so hingegeben ist. Ich bitte dich, dass du Erneuerung schenkst, Herr Jesus. Dass du neu deine Liebe offenbarst, dass du neu begegnest, Vater. Das Motiv der Nachfolge, das Motiv ist Liebe, Herr Jesus. Aus Liebe wollen wir dir nachfolgen. Wir müssen zuerst deine Liebe erkennen. Dass immer wieder aufs Neue, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, dass er diese Entscheidung trifft, ein wahrer Jünger, ein wahrer Nachfolger Jesu zu sein. Du kennst unsere Herzen, du siehst unsere Herzen, Vater. Du siehst unser Verlangen, Herr, wir kommen zu dir, Herr. Wir wollen nicht so weiterleben, wie wir gelebt haben, Herr Jesus. Wir wollen konzentriert sein. sagen, Herr, sondern dass es wirklich ernsthaft ist, dass unser Herz dabei ist, Herr. Dass du der Herr, dass du der König bist, Herr. Ich bitte dich für heute Morgen, Herr Jesus, für diesen Palmsonntag, Herr, dass dieses Osterfest nicht einfach nur sein wird, wie Ostern es schon immer war, sondern dass wir neu uns bewusst machen, was es bedeutet, dass wir uns neu ausrichten in der Nachfolge nach dir, Herr. Segne du die Menschen.